Vis-à-vis.
Wenn ich aus Ihrem großen Fenster schaue, dann sehe ich Pompeji. Dann sehe ich, das müsste auch der Vesuv sein, ein wunderschöner Anblick. Jetzt sind Sie schon einige Jahre hier, der Direktor. Haben Sie noch ein Auge dafür? Sehen Sie das noch? Was das für ein toller Ort, was das für ein toller Schreibtisch ist, an dem Sie da tagtäglich sitzen?
Auf jeden Fall. Ich mache auch öfter Fotos und es ist tatsächlich jeden Tag anders, sieht jeden Tag anders aus. Das Licht, die Stimmung, die Leute auch. Es kommen ja sehr viele Menschen nach Pompeji und sonderbarerweise nach 3 Jahren ist es immer noch besonders.
Ich war heute Vormittag auf einer Führung und war ganz fasziniert davon, dass ja große Teile noch gar nicht ausgegraben sind. Was schlummert da möglicherweise noch?
Es ist circa ein Drittel, was von der Stadt noch unterm Boden liegt. Aber vor allem, wenn man jetzt aus der Stadt rausgeht, da gibt es so ein paar Villen, die ausgegraben wurden. Die Mysterienvilla, ganz berühmt, aber auch andere. Aber da ist natürlich im Grunde noch die ganze antike Landschaft erhalten. Also wir haben nur einen winzigen Teil von dem, was Pompeji repräsentierte in der Antike, wenn man Pompeji jetzt nicht nur als den Stadtkern betrachtet, sondern auch als das ganze Umland. Das gehört ja für die antiken Bewohner zusammen. Pompeji war eine Agrarstadt auch mit einem Handelsplatz, einem Hafen, wurde sehr viel Wein exportiert. Der Wein scheint nicht besonders gut gewesen zu sein. Es gibt eine Inschrift aus Pompeji, die sagt, trinkt den Wein aus der Nachbarstadt Nocera und kauft hier das Brot. Das Brot scheint also ganz gut essbar gewesen zu sein. Aber es war also ein riesiger Markt und Pompeji war Teil von einem Netz im antiken Mittelmeer und hat exportiert, importiert. Und insofern fehlt uns eigentlich ein großes Stück der Geschichte, aber schon das, was wir haben, gibt uns natürlich riesen Aufschluss, sodass man eigentlich sagen könnte, unser Bild der römischen Welt, der römischen Antike, wäre sicherlich ein ganz anderes ohne Pompeji. Viel ärmer natürlich.
Als Sie 2021 der Direktor wurden, da hieß es, Sie seien zu jung, zu unerfahren. Es gab eine Menge Gegenwind. Wie war das? Wie fühlte sich das an für Sie?
Ja, also ich war es ein bisschen schon gewohnt von meiner vorigen Position in Paestum, auch ein archäologischer Park hier in Kampanien, eine griechische Koloniegründung. Und da war ich ja noch jünger. Da gab es natürlich auch Leute, die da Bedenken geäußert haben. Und in Italien ist es immer so, es geht hoch her, also temperamentvoll. Aber die Wogen haben sich eigentlich geglättet. Von daher denke ich da gar nicht mehr dran. Und ich glaube, ob jung oder alt, wir müssen natürlich alle immer durch unsere Arbeit zeigen, was eigentlich in uns steckt und vor allem, was unsere Werte sind, was unsere Vision für die Zukunft ist. Pompeji ist ja ein riesiges Problem, auch wenn man so sehen will, zum Beispiel für die Denkmalpflege, für den Erhalt dieser riesigen Städte. Das sind ungefähr 13.000 Räume antiker Gebäude, gebaut vor 2000 Jahren etwa. Und es ist natürlich eine riesige Verantwortung. Das heißt, wir sind so konzentriert auf diese Arbeit und auch darauf, neue Lösungen zu finden, dass wir für Kommentare und Polemik eigentlich gar nicht viel Zeit haben.
Sie sagen, die Bewahrung sei eine Herausforderung. Inwiefern? Ich kann mir vorstellen, dass das Wetter wird eine Rolle spielen, das Klima. Ich meine, kaum was davon ist überdacht.
Ja, also es sind natürlich die wichtigen Häuser mit den berühmten Fresken und Wandmalereien sind überdacht. Aber man kann natürlich nicht die ganze Stadt überdachen. Es gab mal so eine Überlegung, eine riesige Kuppel über Pompeji zu bauen. Das ist natürlich unrealistisch, würde auch wahrscheinlich mehr Schaden anrichten als Nützen. Und insofern stellt sich die Frage, wie kann man trotzdem verhindern, dass Regen, Wetter, Wind, Kalt, Heiß, was ja durch den Klimawandel noch verstärkt wird, wie kann man trotzdem dagegen einschreiten, dass unser Denkmalbestand dadurch Schaden nimmt. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Die Restaurierungswissenschaft entwickelt sich auch ständig weiter. Vor allem ist es auch eine Frage, was wissen wir eigentlich? Wissen wir genau, was passiert in real time sozusagen? Und da können wir noch viel besser werden. Wir haben jetzt angefangen mit Drohnenflügen und auch mit künstlicher Intelligenz zu versuchen, Voraussagen zu machen, wo entstehen kritische Situationen, sodass wir am besten vorher schon einschreiten können.
Sie sind Anfang 40 und der Direktor des Archäologischen Parks in Pompeji. Was kann denn eigentlich für einen Archäologen jetzt noch kommen?
Vielleicht ein Kloster, Zelle zum Meditieren oder eine Weltreise per Anhalter oder so. Also als Archäologie natürlich, man kann immer noch andere Dinge machen, das macht ja auch großen Spaß, aber Pompeji ist für mich wirklich top einfach.
Wir haben darüber gesprochen, dass es da noch so viel zu entdecken gibt. Es gibt auch das Problem der illegalen Grabungen hier in Pompeji. Wie groß ist das Problem?
Das Problem ist natürlich hier in Pompeji, aber es ist eigentlich ein weltweites Problem, denn dieses Problem entsteht, weil Leute kaufen, weil Leute Nachfrage herstellen. Und dann gibt es Netzwerke, die also international operieren, kriminelle Netzwerke. Und die Leute, die hier in Pompeji vor Ort dann in diesen Tunneln, teils von ihren Kellern aus antike Villen ausplündern, das passiert nicht in Pompeji, das ist ja ein archäologischer geschützter Park, sondern eben in dem Umland, wo es hunderte von Fundorten gibt. Naja, die sind im Grunde das letzte Glied einer Kette. Und die versuchen eben ja Statuen, Wandmalereien irgendwie da aus dem Boden zu holen, richten dabei enormen Schaden an. Und wir haben eine Vereinbarung mit der lokalen Staatsanwaltschaft, um dagegen vorzugehen. Also die Staatsanwaltschaft verfolgt das strafrechtlich durch Ermittlungen und so weiter. Und wir versuchen dann, das, was zu retten ist, noch irgendwie zu retten.
Wenn Sie in die jüngere Vergangenheit schauen, also so die vergangenen Wochen und Monate vielleicht, was war da das Spektakulärste für Sie persönlich, was zutage gefördert wurde, wo Sie sagen, oh, das hat mich aber überrascht?
Also was ich sehr beeindruckend fand, wir sind gerade dabei, ein Haus auszugraben, auch da aus konservatorischen Gründen eigentlich. Es geht darum, die Grabungsfronten sagen, zu begradigen, was uns hilft, wegen Wasser und Gelände, Rutsch und so weiter. Naja, und in diesem Haus gibt es eine Bäckerei. Also ein Teil des Hauses wurde umfunktioniert, riesiger Brotofen, verschiedene Mahlsteine, die von Eseln und Sklaven betrieben wurden. Dort haben wir auch drei Opfer gefunden, des Vulkanausbruchs, zwei Frauen, ein Kind, die dort umgekommen sind. Was mich sehr beeindruckt hat, war, dass dieser ganze Bereich eigentlich organisiert war wie ein Gefängnis. Also es gab zum Beispiel ein Fenster, was von diesem Bäckereibereich in einen anderen Raum desselben Hauses führt, und das wurde vergittert. Es gab nur eine Tür und die ging eben auch nicht auf die Straße, sondern in den Innenhof, so dass alles darauf hindeutet, dass man eben dort mit versklavten Arbeitern und Arbeiterinnen arbeitete. Und das war natürlich schon eindrücklich zu sehen, diese dunkle Seite der antiken Gesellschaft, Ökonomie. Es war eben auch eine Gesellschaft, in der bis zu einem Drittel aller Menschen der Besitz von anderen waren, also Sklaven und Sklavinnen.
Sie sind der Direktor dieses archäologischen Parks. Was macht Ihnen Freude an Ihrem Job? Und ich nehme mal an, es gibt wohl auch Anteile, die Ihnen nicht ganz so viel Freude machen werden. Welche sind das?
Auch mir macht eigentlich alles Freude. Also ich glaube, es ist schwierig, wenn man anfängt, da irgendwie zu unterscheiden. Es ist natürlich viel Management, Leadership, wahnsinnig viele Besprechungen, viel Zuhören gehört dazu. Es geht auch um Dinge wie, was weiß ich, Arbeitsrecht und Fundraising und natürlich auch ganz banale Dinge wie die Sauberkeit unserer Besuchertoiletten und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat alles mit allem zu tun. Und wir haben so viel mit Archäologie zu tun, alles, ja, dass es eigentlich ein Traumjob ist für einen Archäologen. Wir sind im Moment dabei, auszugraben auf etwa 9000 Quadratmetern verschiedene Projekte. Ja, das heißt, es ist die ausgedehnteste Fläche von Grabungen in Pompeji in den letzten 60 Jahren. Also es ist auch ein ganz besonderer Moment, in dem wir uns befinden, durch diese großen Restaurierungs- und Grabungsprojekte. Und insofern ist eigentlich jeden Tag irgendwie was Überraschung an der Tagesordnung.
Ich habe mit meiner 11-jährigen Tochter über dieses Interview gesprochen und habe ihr versucht zu erklären, was ein Archäologe macht, was ich glaube, was ein Archäologe macht. Und so richtig konnte ich sie nicht dafür begeistern. Versuchen Sie es. Warum sollte jemand Archäologie studieren? Was ist das Faszinierende an dieser Arbeit, an diesem Job?
Ich habe einen 10-jährigen Sohn und der hat mir neulich geschrieben zum Vatertag einen kleinen Brief und meinte, ich würde immer sagen, dass mich die alten Dinge so faszinieren und vielleicht käme das daher, dass für die Erwachsenen das Leben langweilig wird und sie deswegen sich zurücksehen in die Vergangenheit, in ihre Kindheit. Also die Archäologie hat schon sowas Abenteuerliches natürlich, aber es ist auch sehr viel harte Arbeit, klein kariert manchmal, muss irgendwelche Scherben vergleichen. Für meine Doktorarbeit habe ich irgendwie 23.000 Scherbchen in die Hand genommen und katalogisiert. Das Faszinierende ist eigentlich die Welt, die sich dahinter verbirgt. Also für mich hat es deswegen auch was Kindliches auf eine Art und Fantastisches, weil es ja darum geht, sich eine andere Welt vorzustellen. Also wie wäre es gewesen, wenn wir damals gelebt hätten? Sicher ganz anders. Wir sind aber irgendwie alle Teil derselben Menschheit. Und insofern gibt es einem, ähnlich wie große Literatur oder Filme, gibt es einem eine große Freiheit, einfach anders über die Gegenwart auch nachzudenken, indem man sieht, wie sehr wir uns als Menschheit verändert haben in der Vergangenheit und sicher auch in Zukunft tun werden.
Herr Zuchtriegel, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.